Heute geht es unter anderem um eines der Lieblingsgetränke der Deutschen, das für viele den Tag erst so richtig in Gang bringt: Kaffee. Laut dem aktuellen Kaffee-Report 2026 trinken wir im Durchschnitt 3,2 Tassen pro Tag. Das ist weit mehr als nur eine Gewohnheit, das ist ja schon fast Lifestyle. Und niemand weiß das besser als Tchibo, ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten für Kaffeekultur und Verantwortung steht, von der Bohne bis zur Tasse. Mein Name ist Marissa Neureiter und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Und heute haben wir gleich zwei spannende Gästinnen mitgebracht. Sandra Koy, Sprecherin für Unternehmensverantwortung und Qualität bei Tchibo, und Carina Schneider, Sprecherin Coffee. Herzlich willkommen euch beiden.
Hallo. Moin.
An meiner Seite ist heute ebenfalls meine Co-Hostin Janina von Jering. Schön, dass du auch dabei bist, Janina.
Guten Morgen, ihr drei, und ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Kommunikation für eine Marke wie Tchibo funktioniert, welche Rolle die Pressesprecherinnen und Pressesprecher dabei spielen und wie Themen wie Qualität und Nachhaltigkeit glaubwürdig nach außen getragen werden. Außerdem verraten wir, was der Kaffee-Report 2026 noch über uns aussagt. Aber fangen wir erstmal am Anfang an mit unseren Gästen. Sandra, du bist seit 2008 bei Tchibo und begleitest seitdem die Kommunikation rund um die Themen Unternehmensverantwortung und Qualität. Wenn du auf deine Jahre jetzt zurückblickst, wie hat sich denn Tchibo als Unternehmen verändert und wie hat sich vor allem auch die Art und Weise verändert, wie ihr über Verantwortung, Nachhaltigkeit und Kaffee sprecht?
Tchibo ist ein Familienunternehmen, das auf eine über 75-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken kann, mittlerweile stolz. Und ich bin ja tatsächlich jetzt seit 18 Jahren bei Tchibo. Das Thema Nachhaltigkeit ist aber sogar noch älter bei Tchibo, ist schon 2006 massiv gestartet, dass man dieses Themengebiet in den Fokus nahm, aufgrund von diverser Themen, sage ich mal so, die wir in den Filialen oder auch in unseren Fabriken hatten. Dass das Thema aber so Fahrt aufgenommen hat, dass es wirklich eine reine Sprecherstelle zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation dann ergeben hat, hat noch ein paar Jährchen gedauert. Aber jetzt ist es in der Tat so, dass wir das wirklich schon seit vielen Jahren versuchen, insgesamt über alle Themenfelder des Unternehmens. Wir haben ja Kaffee und Non-Food, wie die meisten von euch wissen, als unsere Geschäftsbasis. Und da gibt es natürlich eine große Menge an Themen, die zu bearbeiten sind. Und das hat sich in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht von darüber sprechen wir zum ersten Mal bis zu einer größeren Selbstverständlichkeit jetzt verändert. Aber natürlich durch die EU-Gesetzgebung, die jetzt auch dazu kommt, verändert sich wieder einiges. Aber da kommen wir bestimmt noch dazu.
Ja, da hast du recht. Wie das klang, war das schon so 2 Jahre, bevor du gekommen bist, hat das schon Fahrt aufgenommen, bei dir dann nochmal mit Fahrt aufgenommen, als du da warst. Und sprich, du hast das ja dann auch so ein bisschen mitentwickelt und begleitet seitdem.
Begleitet, also ich bin für die Kommunikation zuständig und ansonsten haben wir eine sehr große Abteilung von vielen Expertinnen und Experten, die sich um die ganzen Themenfelder, die sich daraus entwickeln, eben beschäftigen. Das gibt es wirklich Kolleginnen, die Kreislaufwirtschaft voranbringen, ganz akut und mit ganz vielen tollen Projekten. Dann haben wir natürlich Kolleginnen und Kollegen, die das Thema Kaffee sehr stark im Fokus haben, weil das natürlich unser Riesenthema ist. Wie können wir Kaffee auch in 20 Jahren noch nachhaltig sourcen? Wird es ihn überhaupt noch geben? Weil wenn wir uns nicht drum kümmern, gibt es ihn am Ende überhaupt nicht mehr. Also wir machen das Thema Nachhaltigkeit nicht, weil wir Gutmenschen sind oder sagen, wir wollen besser sein als die anderen. Das wollen wir natürlich. Wir haben Familienwerte, die wir natürlich umsetzen wollen, aber haben natürlich auch stark im Fokus, überhaupt noch wirtschaftlich handeln zu können in den nächsten Jahren, weil wir natürlich als Tchibo sehr stark von Rohstoffen abhängig sind. Frühere Kollege von mir sagte immer, wir sind ein Agrarkonzern, weil natürlich Kaffee, Baumwolle für die Kleidung und Holz für unsere Möbel natürlich Rohstoffe sind, die wir nachhaltig sourcen müssen, damit sie dann auch in ein paar Jahren noch da sind.
Ja, du sagst es gerade schon, bei euch ist es eigentlich, es gehört schon dazu, es ist eine Art Selbstverständlichkeit, wie ihr mit Nachhaltigkeit umgeht. Das wirkt sich auf die Segmente Kaffee und Non-Food aus. Wenn du jetzt auf dein Daily Business guckst und auch dieses Thema Circular Economy, was bedeutet das denn für euch konkret? Also wie gelingt es euch denn daraus, auch Geschichten zu konzipieren, die jetzt auch eure Kundinnen und Kunden interessieren und die sie verstehen und die sie vielleicht auch mitdenken bei ihren Kaufentscheidungen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist nicht leicht. Also wenn wir das große Thema Strategie und wir versuchen eben andere Fasern zu nutzen oder Menschenrechte noch stärker in den Fabriken oder bei den Farmerinnen und Farmern im Ursprung umzusetzen, das sind Geschichten, die eigentlich ein Konsument gar nicht hören möchte. Weil ein Konsument oder eine Konsumentin möchte ein gutes Gefühl einfach haben, wenn es seinen Kaffee oder Sporthose oder was auch immer kauft. Das heißt, wir haben dann in den vergangenen Jahren eben auch festgestellt, dass wir gucken müssen, dass es nicht so schlimme Geschichten in Anführungsstrichen erzählt werden dürfen, sondern eher Erfolgsgeschichten. Und die müssen eigentlich auch schnell erfassbar sein am Point of Sale, beziehungsweise in den Kanälen, die sich natürlich in den Jahren jetzt entwickelt haben. Also dass wir eben auch mehr von schriftlich, wir haben unseren Unternehmensblog seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit 2011, wo wir Geschichten erzählen, aber inzwischen haben wir ja auch Podcast und YouTube und Instagram, wo wir auch versuchen, die Geschichten runter zu erzählen. Also es ist immer eine große Überlegung zu sagen, wie können wir die Geschichte erzählen und erreichen wir damit überhaupt noch jemanden, weil in diesen aktuellen Zeiten ist es noch schwieriger geworden, über Nachhaltigkeit zu sprechen, weil alle sich eigentlich eher über den Preis jetzt, wird Carina bestimmt gleich noch was sagen zum Thema Kaffee und Preis, eigentlich mehr für den Preis interessieren als dafür, ob das jetzt wirklich super nachhaltig ist. Das hat sich so ein bisschen gedreht in den letzten Jahren mit den ganzen Krisen, aber wir denken mal, das wird auch wieder kommen. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, dass wir die kleineren Geschichten, wie dass man Kaffee unverpackt zum Beispiel in den Filialen kaufen kann oder dass wir einen Reparaturservice für Kaffeemaschinen haben, das sind die Geschichten, die eigentlich immer sehr gut ankommen. Die sind jetzt in der Gesamtstrategie gar nicht so relevant, aber sind natürlich die Themen, womit wir nach außen gut erzählen können.
Und die komplettieren dann euer Angebot im Vergleich auch zu anderen Unternehmen, die jetzt, ich sag's ganz simpel, einfach nur Kaffee verkaufen.
Genau.
Du hast es gerade auch schon mal gesagt, ihr habt Podcasts, ihr habt YouTube und du hast da ja auch ein bisschen Erfahrung mitgebracht, weil ursprünglich kamst du ja eigentlich aus dem Journalismus zu Tchibo. Was hat dich denn damals gereizt, zu Tchibo zu wechseln?
Also ich war lange Jahre Fernsehredakteurin, Reporterin und auch dann bei NDR Info beim Radio in der Wirtschaftsredaktion. 6 Jahre, bevor ich zu Tchibo kam. Das war dann eigentlich Zufall, dass ich zu Tchibo gekommen bin, weil eine Freundin von mir, die Assistentin unseres heutigen Chefs war und sagte, ey, wir haben da eine Stelle, die könnte zu dir passen. Und weiß ich nicht, ob ich da jetzt so ausholen soll. Beim NDR als fester Freier ist das immer ein Business, was im Grunde unerfreulich ist, weil man einfach eigentlich keine Perspektive hat. Auch wenn es mir großen Spaß gemacht hat, beim Radio zu sein. Und dann hat das geklappt bei Tchibo und ich habe mich sehr gefreut, weil die Themengebiete bei uns sind ja einfach toll. Also wir können wirklich super Geschichten erzählen. Und ein Stück weit sind wir nicht so, auch damals war das auch schon so beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auf Klicks oder auf Quote angewiesen. Damals war es noch die Quote, dass man einfach die Geschichten so erzählen muss, dass es eine gute Quote ergibt. Wir können einfach ein Stück weit ehrlicher sein oder müssen wir auch, weil wir natürlich sehr angreifbar werden, wenn wir es nicht sind. Und insofern gefällt es mir eigentlich auf dieser Seite, also in dieser Seite der Branche sehr gut.
Und das seit bald 20 Jahren.
Genau.
Carina, kommen wir mal zu dir. Du bist bei Tchibo für die Kommunikation rund um euer Kernprodukt, nämlich den Kaffee, verantwortlich. Insbesondere spannend finde ich, dass du uns erzählt hast, dass du eigentlich als Teeliebhaberin zu Tchibo gekommen bist. Wie kam es denn dazu und was fasziniert dich jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren immer noch daran, Kaffeekommunikation zu machen?
Also tatsächlich ist die Verbindung, die Sandra und ich dort auch haben, tatsächlich die Nachhaltigkeit gewesen, weil das, was Sandra gerade eben erzählt hat, 2011, als ich eingestiegen bin, war die Stelle Kaffeekommunikation und CSR und ich hatte einen CSR-Hintergrund und habe das die ersten Jahre mit begleitet. Insofern haben Sandra und ich da auch eine ganz enge Bindung miteinander und auch im Podcast. Und ja, der Tee war kein Hindernis, würde ich eher sagen, sondern vielleicht kann man auch eine Teeleidenschaft haben und sich dann an den Kaffee ranarbeiten. Und so habe ich das tatsächlich getan, weil ich habe am Anfang sehr wenig Kaffee getrunken und auch wahrscheinlich sehr wenig Ahnung gehabt. Und das hat sich im Laufe der Jahre sehr geändert. Inzwischen bin ich so tief in der Kaffeematerie drin, dass ich mir mein Leben, wie viele Deutsche im Übrigen auch, ohne Kaffee nur noch schwer vorstellen kann und dann irgendwie auch gnaddelig werde, wenn ich meinen Espresso nicht bekomme. Insofern ist das manchmal auch so ein bisschen eine lustige Geschichte. Trotzdem finde ich auch Tee nach wie vor sehr spannend. Aber sich mit dem Produkt Kaffee und Kaffeeursprung auseinanderzusetzen, mit der Geschmacksvielfalt und was man dort alles beachten muss, damit man am Ende ein gutes Getränk hat, das ist wahnsinnig faszinierend und da gehen einem einfach die Themen auch nicht aus.
Dann hast du aber eigentlich persönlich eine Entwicklung gemacht, die vergleichbar ist zu der Entwicklung, die auch der Kaffee gemacht hat, weil es geht halt mittlerweile, gerade wie du auch schon gesagt hast, viel mehr als darum, dass es einfach irgendein Getränk ist. Man könnte schon fast sagen, es ist ein Lifestyle. Es geht heutzutage bei vielen auch einfach um Herkunft, um Qualität, um die Art der Zubereitung, dass die Leute sich Zeit dafür nehmen, ihren Kaffee selber zu Hause mahlen wollen, eine Siebträgermaschine haben oder ganz mit Absichten Vollautomaten, weil es einfach ist und weil sie aber alle möglichen Produkte haben wollen. Also die Zielgruppen oder die Zielgruppe an sich ist sehr groß, aber die Vielfalt, wie dieses Getränk mittlerweile zu sich genommen wird, wie es hergestellt wird, aber auch die Vielfalt des Rohstoffes an sich, das ist halt extremst gestiegen in den letzten Jahren und auch, wie die Leute damit umgehen.
Das würde ich tatsächlich so teilen. Also es ist sicherlich so, dass die Art, auch wie wir über Kaffee sprechen, sich in den letzten Jahren verändert hat. Da kommen wir auch sicherlich nach dem Kaffee-Report nochmal drauf. Aber wir sehen vor allen Dingen, dass das, was du gerade eben beschrieben hast, dieser Lifestyle, diese Haltung, die viele Menschen zum Produkt Kaffee entwickelt haben, die ist also jetzt nicht ganz neu, aber es war sicherlich eine Entwicklung, die über die letzten Jahre sich so ergeben hat. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt vielleicht auf der einen Seite, ich sag mal so ein bisschen mit Schmunzeln, die Kaffee-Nerds, die voll in dem Game eingestiegen sind und die eben einen Siebträger zu Hause haben und die besten Bohnen handeln und sich darüber austauschen, wie viel denn ein Kilo kosten darf. Und ich treffe aber auch immer wieder auch Konsumentinnen und Konsumenten, die eben sagen, du, lass mich damit mal in Ruhe, ich möchte einfach nur einen guten Kaffee trinken und ich will mich auch nicht so tief damit beschäftigen. Und auch diese Haltung ist eben genauso in Ordnung. Also wir sind nicht dafür da, jemanden irgendwie zu belehren oder dem jetzt was vorzuschreiben, wie er seinen Kaffee zu machen hat, sondern ganz im Gegenteil, wir versuchen eigentlich die Haltung zu vermitteln, zu sagen, so wie du deinen Kaffee trinken möchtest, so wie du den liebst, so ist das in Ordnung, aber wir geben dir vielleicht ein paar Hilfestellungen, ein paar Tipps, auch gerade im Podcast, wie du deinen Kaffee noch besser und noch mehr genießen kannst.
Was bedeutet das denn für eure Kaffeekommunikation? Also wie gestaltet ihr eure Kommunikation, um genau auf diese unterschiedlichen Lifestyle-Arten und die Bedürfnisse einzugehen und trotzdem natürlich das Kernprodukt an sich irgendwie nicht aus dem Auge zu lassen. Und welche Rolle spielen dabei dann auch eure ganz unterschiedlichen Formate? Denn ihr habt auch einen Podcast, ihr habt auch einen Blog, ihr habt Veranstaltungen, ihr seid im B2C-Market, also ihr verkauft das Produkt auch an den Endkunden und macht deshalb Kommunikation halt zum Endkunden hin. Kannst du uns mal so ein bisschen Einblick in eure tägliche Arbeit geben?
Also es ist tatsächlich so, wie Sandra eben auch schon gesagt hat, das Haus Chiwo ist groß und bunt und auch manchmal ein bisschen verrückt im positiven Sinne, weil da eben ganz viel passiert und geschieht. Das heißt, natürlich bekommen wir unsere Themen auch aus dem Haus heraus, die Impulse von den Marketingkollegen, von der Marktforschung, die natürlich wahnsinnig dicht dran sind am Konsumenten, auch am Kundenservice, ne, dass wir da auch mal ein Ohr dran haben und sagen, was ist denn die Rückmeldung, die wir eben von unseren Filialen aus dem Kundenservice direkt bekommen. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite. Und auf der zweiten Seite kommt dann quasi das Kerngeschäft von Sandra und mir, also will heißen die Kommunikationsarbeit, dass wir einfach auch schauen, so was sind die Themen, die wir eben auch aus digitalen Medien, aus Social Media, aus der Presse etc. für relevant halten. Und das versuchen wir eigentlich übereinander zu legen und dann zu gucken, welchem Impuls gehen wir dann gerade nach, wie schnell müssen wir manchmal eben auch sein. Und auf der anderen Seite auch wiederum natürlich das Bedürfnis des Hauses zu befriedigen, zu sagen, die Produkte, die wir haben, natürlich am Ende sind wir ein Wirtschaftsunternehmen und verkaufen Kaffee, da so in Einklang zu bringen. Und dafür, wie du gerade schon gesagt hast, versuchen wir möglichst vielfältig unsere Kanäle dann zu nutzen und da einfach auch die volle Brandbreite dann auszuspielen. Je nach Thema ist das unterschiedlich und ich finde, der Podcast 5 Tassen täglich mit dem Kaffeewissen hat sich tatsächlich da so ein bisschen jetzt in letzter Zeit auch rauskristallisiert, um so sehr alltagsnahe Tipps und Themen auch zu verarbeiten, weil man das dann einfach zwischendurch irgendwie schnell, ich sag mal so snackable, weghören kann und was mitnimmt fürs nächste Gespräch in der Kaffeeküche. Also das sind dann gar nicht so die langen, tiefen Folgen manchmal, die da auch besonders gut funktionieren. Und wir würden vielleicht im ersten Moment sagen, ach, ist doch irgendwie klar, das weiß doch jeder. Aber nee, das weiß eben nicht jeder. Und dann nochmal so die besten Lifehacks für den Vollautomaten, der wahnsinnig an Bedeutung gewonnen hat. Und ja, ich glaube, fast in jedem zweiten Haushalt inzwischen schon steht. Ich glaube, in 42% der deutschen Haushalte ist inzwischen ein Vollautomat. Und wenn man sich das von vor 10 Jahren anguckt, da waren die Zahlen ganz deutlich viel niedriger. Ich glaube, es waren so 10-15%. Also das sind natürlich Dinge, die man sehen muss, wissen muss und dann darauf entsprechend reagieren kann.
Du hast es gerade schon erzählt, deine Geschichte mit Sandra, die beginnt ganz am Anfang eigentlich schon mit meinem Thema Nachhaltigkeit. Dann habt ihr beide jetzt auch zusammen den Podcast 5 Tassen täglich, zu dem wir gleich nochmal kommen. Aber wenn man jetzt nochmal auf euch beide in der Rolle der Pressesprecherinnen guckt, wo treffen sich denn eure Themen, also Nachhaltigkeit, Unternehmensverantwortung, Qualität, Kaffee. Wo treffen die aufeinander und wie funktioniert eure Zusammenarbeit so im Alltag?
Ich würde schon vorneweg sagen, dass es sehr hilfreich ist, dass Sandra und ich uns gegenüber sitzen im Büro. Damit geht das schon los, Sandra, würde ich sagen.
Genau, ansonsten kann man sagen, dass klar, Kaffee und Nachhaltigkeit ist nicht nicht auseinanderzuhalten, also muss immer mitgedacht werden. Und wir haben gerade ein sehr großes Transformationsthema, was uns eben beide betrifft, dass wir die Reise von den Siegeln wegmachen, um ein eigenes Kaffeeprogramm seit 2 Jahren zu etablieren, weil wir sagen, Siegel allein reichen nicht, um wirklich alle Farmer und alle Umweltbedingungen gut zu erreichen. Das heißt, das ist natürlich eine riesen Kommunikationsaufgabe, unseren Leserinnen, Lesern oder den Journalisten zu erklären, was wir da genau machen. Und da haben wir natürlich jetzt sehr krasse Überschneidungspunkte.
Und ich würde vielleicht dazu noch ergänzen, dass neben dem Transformationsprozess, was Sandra gerade genannt hat, auch es im Produkt die eine Rolle spielt. Wenn ich an unseren Farmkaffee denke, den es jetzt seit Neuestem gibt, dann ist das eben auch so ein Beispiel, wo man sieht, Da geht es natürlich um das Produkt, aber da geht es auch um den Ursprung, da geht es um die Herkunft, da geht es um die Projekte, die wir vor Ort machen. Und das ist dann wirklich so ein Fall, wo wir super eng zusammenarbeiten und die Kommunikationsmaterialien fast Hand in Hand erstellen. Der eine vielleicht ein bisschen mehr im Videoformat, der nächste entwickelt den Podcast, der nächste schreibt die Pressemitteilung, dann machen wir eine kleine PR-Veranstaltung. Und da sehen wir eben schon zu, dass wir uns dann eben auch, weil wir auch so ein kleines Team sind, wirklich eng zusammenschließen.
Merkt ihr denn auch, dass eure Konsumentinnen und Konsumenten es heute vielleicht ein bisschen stärker zu schätzen wissen, wenn ihr als Unternehmen das Kaffee verkauft, auch transparent über die Herkunft und Verantwortung sprecht, die dahinter steckt?
Ich glaube, die Shitstorms, die wir früher immer erwartet haben, die sind eigentlich seit Jahren, ich sehe Carina, kannst du mich sonst korrigieren, ausgeblieben. Also wir hatten jetzt sehr große Bedenken in der letzten Zeit, wenn wir sagen, wir machen kein Rainforest Alliance-Siegel mehr oder nur noch in sehr ausgewählten Produkten. Und Fairtrade auch nicht mehr bei den meisten unserer Chibo-Produkte, weil wir es jetzt eben anders machen, da hatten wir natürlich sehr, sehr große Bedenken, dass da irgendwas passiert und das ist ausgeblieben. Und das führen wir natürlich ein Stück weit auch zurück, dass wir eigentlich seit Jahren sehr transparent auf allen Kanälen versuchen zu informieren und zu erklären, was wir machen. Insofern hoffe ich das schon.
Und ich glaube, das Angebot ist einfach da. Also wenn man irgendwie was finden möchte, dann kann man zu sehr vielen eben Nachhaltigkeitsthemen bei Chibo was finden. Und ich glaube, dadurch, dass wir einfach dieses Angebot geschaffen haben, ist vielleicht dann eben auch der Need zu sagen, da geht man mal irgendwie richtig böse gegen an, möglicherweise geringer. Genau.
Also kommt ihr bestimmt gleich noch drauf. Carina macht ja immer diesen wunderbaren Kaffee-Report und da habe ich gerade noch mal reingeguckt und da stand dann also drin, dass vor allem die jüngeren Leute sich offenbar gut informiert fühlen und die älteren nicht. Deswegen ist natürlich da die Frage, wo holt man die ab und die Jüngeren erreichen vielleicht dann doch unsere Kanäle mehr, dass wir dann eben über YouTube oder Podcast oder Instagram informieren.
Ja, der Podcast ist ein gutes Stichwort. Darauf würde ich gerne jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer zu sprechen kommen. Ihr beide macht den ja auch zusammen. Also ihr sitzt euch nicht nur gegenüber, sondern ihr habt auch die Überschneidung und das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, weshalb ihr auch die beiden seid, die den Podcast zusammen machen. Ihr macht den jetzt seit 6 Jahren. Warum, also Carina, du hattest es ja kurz eben schon gesagt, dass das natürlich auch ganz schön ist für diesen snackable Content, den man aber vermutlich auch ganz gut noch auf anderen Kanälen spielen kann. Es hat bestimmt auch noch andere Gründe, warum ihr gesagt habt, dieser Podcast ist einfach für euch relevant. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Unternehmen, die sich für einen Corporate Podcast entscheiden. Deshalb finde ich, ist das in unserer Branche immer ein sehr interessantes Thema, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Also was ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb ihr damals mit dem Corporate Podcast angefangen habt und warum ihr ihn jetzt auch schon so lange macht?
Weil wir langen Atem haben. Vielleicht kurz zu den Nachhaltigkeitsthemen. Damals war der Grund eigentlich, dass wir diese großen, schwierigen Themen erzählen wollten. Beziehungsweise damals ging es ja auch los mit Podcasts, dass das irgendwie sehr fashionable und modern wurde. Und wir fanden das irgendwie als Tool für uns auch sehr passend, weil man eben gerade diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen mit Experten und mit Gästen von außen, wir hatten damals, das müssen wir mal wieder ein bisschen mehr einfordern, auch viele Prominente, die uns erzählt haben, wie sie nachhaltig leben. Und das hat eigentlich immer super gut geklappt und insofern ging das dann immer weiter. Kaffeewissen hatten wir damals auch noch integriert in langen Folgen. Das hat sich dann jetzt ganz anders entwickelt. Genau, das hat sich insofern anders entwickelt, damit man es besser erzählen kann. Aber das kann Carina sonst gleich nochmal sagen. Aber ein Grund war eben wirklich auch, schwere und komplexe Themen etwas entertainiger und ausführlicher mit Experten zu erzählen.
Genau, und so wie Sandra es gerade beschrieben hat, es war am Anfang eigentlich ein 2-in-1-Podcast. Also will heißen, wir hatten die Nachhaltigkeitsthemen und das Kaffeewissen immer da drin versteckt sozusagen und eingebettet, so als kleinen Snack. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass das auch aus Auffindbarkeitsgründen wirklich nicht so richtig klug ist und dass das zwar wir uns schön ausgedacht hatten, aber dass man es irgendwie nicht so gut finden kann. Und dann haben wir beschlossen, das quasi ja, so ein bisschen auseinanderzulösen, den Podcast trotzdem genauso weiterzumachen, aber die Nachhaltigkeitsthemen mit den Kaffeewissen to go, so haben wir das dann genannt, also mal ein kurzer Schnack quasi an der Kaffeemaschine, wo man eben was erfährt, was man vielleicht vorher noch nicht wusste und eben auch genauso kurz und knackig wieder mitnehmen kann, das loszulösen. Und dabei sind wir jetzt schon seit einigen Jahren auch geblieben und es funktioniert ganz gut. Und genau, auf der einen Seite sind es eben wirklich diese sehr alltagsnahen Tipps, die wir da unterbringen. Und wir haben aber auch manchmal im Kaffeebereich dann Folgen, zum Beispiel mit unserem Kaffeewissenschaftler Dr. Büthoff, der dann wirklich ganz deep dive-mäßig mit uns abtaucht und sich die Kaffeeforschung anguckt, die Studienlage oder uns eben erklärt, warum vielleicht Steno Füller der neue Star am Kaffeebohnenhimmel sozusagen ist und nicht mehr Arabica und Robusta. Und das ist dann schon auch manchmal ein bisschen nerdig. Und gleichzeitig bietet der Podcast eben genau dafür die passende Fläche, um mal dann auch so richtig tief irgendwo reinzugehen und ja, ein bisschen anzubieten, was wir vielleicht sonst nicht so gut spielen konnten. Und die Durchhörraten zeigen gerade eben auch bei den Folgen, dass das ziemlich gut ist und wir deswegen daran festhalten wollen.
Also ein richtiger Blick hinter die Kulissen eigentlich damit.
Ja, genau. Und das hat sich jetzt rausgestellt natürlich durch die KI-Nutzung und wir alle noch nicht genau wissen, wie die Large Language Models funktionieren und wir uns damit natürlich sehr auseinandersetzen, dass das Thema Podcast und Infowissen und dann auch Verschriftlichung und Transkription vermutlich, so genau weiß man es nicht, aber sehr vermutlich auch sehr relevant sind eben für die KI-Suchmaschinen, um dort eben auch relevanten Content anzubieten.
Ihr habt aber nicht nur Nachhaltigkeit und Kaffee bei euch im Podcast, sondern der Podcast hat ja mittlerweile ganz viele andere Themen dazu bekommen. Ihr nehmt da jetzt auch ein paar Themen aus eurem Haus mit auf, wo es dann auch um eure Mitarbeiterinnen geht. Und ihr wart auch schon mal live bei Events dabei, richtig?
Genau, das sind in der Regel unsere Events, meistens, also nicht unbedingt. Also, aber wir haben jetzt schon zwei Live-Podcasts gemacht zu Nachhaltigkeitsthemen, also meistens zum Thema Kaffeeprogramm. Oder wir haben im April eine sehr größere Veranstaltung in Berlin zusammen mit Rittersport gemacht, um einfach mal zu erklären, was eigentlich mit den Kaffeepreisen und Schokoladenpreisen los ist und warum es wichtig ist, dagegen anzugehen und was wir als Familienunternehmen, genauso wie eben Schokolade und Rittersport, machen. Das war einfach eine gute Sache, um da Podcasts aufzunehmen, die wir dann natürlich nicht, wir haben sie nicht live gesendet, insofern ist das so ein bisschen falsch gesagt, aber wir waren während der Veranstaltung und haben dann eben eine Reportage draus gemacht. Und vielleicht noch zum Thema andere Themen. Natürlich ist in 6 Jahren und bei einem großen Unternehmen wie Tchibo gibt es dann auch andere Themen, die wir mal erzählen wollten. Und insofern haben wir da so eine kleine Serie, die auch mal immer vorangeht, mit dass wir Tchibo Jobs vorstellen, was halt natürlich auch ganz spannend ist für Bewerberinnen. Und haben da gerade auch noch ein paar andere Ideen im Petto, die bestimmt demnächst dann kommen werden.
Oh, wir dürfen also gespannt bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind schon wieder fleißig in der Mache und haben neue, verrückte Ideen. Aber ich glaube, es trifft es ganz gut, wie ihr das eben beschrieben habt, zu sagen, der Podcast ermöglicht uns, einen wirklichen Blick hinter die Kulissen zu geben. Und ich finde auch gerade dieses Job-Special super toll, weil bei Tchibo gibt es so verrückte Jobs. Und damit den Experten mal sprechen zu können und die auch so zu Wort kommen zu lassen, das würde man vielleicht gar nicht irgendwie erwarten. Und genau, deswegen ist das da auch ein Geben und Nehmen, also sowohl in Hinblick auf die HR-Brille, aber eben auch um den ja manchmal so ein bisschen vielleicht auch versteckten Jobs bei Tchibo nochmal eine Bühne zu bieten und zu zeigen, hey, guck mal, es gibt eben nicht nur Non-Food und Kaffee bei Tchibo, sondern das gibt es auch bei Tchibo und das gibt es nur bei Tchibo.
Ich würde jetzt gerne einmal auf den Kaffee-Report zu sprechen kommen. Der war vorhin ja auch schon Stichwort. Es ist nämlich jetzt Anfang Juni euer aktuellster Report rausgekommen, der Kaffee-Report 2026. Schwerpunkt ist dieses Jahr das Thema Wirkung. Carina, eine Frage an dich. Erstmal für alle, die diesen jährlichen Report noch nicht kennen. Was ist eigentlich der Kaffee-Report? Wie lange gibt es ihn schon und welche Funktionen erfüllt er?
Also der Kaffee-Report, den gibt es seit 15 Jahren und quasi in meinem ersten Jahr habe ich dann auch den ersten Kaffee-Report mitmachen dürfen. Das ist ein Gemeinschaftswerk von Brand 1, Statista und Tchibo, was wir eben einmal jährlich rausbringen. Und man könnte sagen, es ist vielleicht die größte deutsche Kaffeestudie, die es immer gibt. Und genau damit haben wir quasi ein Format etabliert, was immer ungefähr, so ich sag mal, um und bei 100 Seiten lang und breit ist und verschiedene Themenkomplexe umfasst. umfasst. Also wir schauen uns immer an, wie sieht es aus mit Produkt und Produktion, wie sieht es aus bei Markt und Märkten, was ist mit Konsum und Konsumenten. Und in dem Teil Konsum und Konsumenten ist dann auch immer eine exklusive Studie mit drin, die für uns eine sehr große Bedeutung hat, weil wir hier eben immer einmal 1500 repräsentative Deutsche befragen zu ihren Vorlieben zum Kaffee trinken und haben dann eben immer ein Hauptthema, wie du gerade gesagt hast, in diesem Jahr ist das Thema Wirkung. Und zwar Wirkung in zweierlei Hinsicht. Einmal Wirkung tatsächlich von Kaffee, also sowas ganz einfaches, plakatives wie, was macht das eigentlich für einen Unterschied, wenn ich ein Espresso vor dem Sport trinke und mache ich das eigentlich und machen die Deutschen das eigentlich? Oder kann ich nach dem Espresso, nach meiner Mittagspause noch einen Powernap machen? Wie geht es den Deutschen dabei? Und dann die Wirkung aber auch in Hinsicht natürlich auf das für uns so wichtige Thema Nachhaltigkeit, um eben zu schauen, wie sieht es denn aus mit der Bereitschaft, einen bestimmten Preis für nachhaltige Kaffee zu zahlen? Welche Bedeutung die haben die Siegel oder nehmen die Kunden auch an und zur Kenntnis und gutieren das möglicherweise, wenn man einen anderen Weg geht. Und genau, dieser Report ist so ein Standardwerk eigentlich geworden. Das heißt, wir werden von vielen Journalisten auch schon immer vorher darauf angesprochen, wann kommt denn der neue Kaffee-Report? Und deswegen ist das für uns wirklich ein ganz, ganz wichtiges Kommunikationstool und eigentlich ein Nachschlagewerk, eigentlich eine Dienstleistung für Medienschaffende, um eben einen Überblick über das aktuelle Kaffee-Zahlengeschehen in dem jeweiligen Jahr zu bekommen.
Ja, es ist natürlich in unserer Branche auch so ein Best Case, den man super gut machen kann. In dem Moment, in dem man Studienergebnisse hat, die wirklich relevant sind, die werden natürlich auch von Kusshand von den Medien genommen. Und gerade wenn es wie bei euch jetzt schon so eine Historie hat, dass sich die Journalisten auch einstellen darauf, da kommt wieder was, die das auch schon kennen. Das ist natürlich Win-Win-Situation für beide Seiten.
Genau, insofern. Ich würde auch sagen, dass sich da unser Durchhaltevermögen auf jeden Fall ausgezahlt hat, dass wir da eine Reihe geschaffen haben, an der wir hoffentlich auch noch jetzt die nächsten 15 Jahre oder noch länger festhalten. Weil wenn man es geschafft hat, etwas so zu etablieren, dann ist es ja für beide Seiten wirklich ein Mehrwert. Und ich glaube auch, dass sicherlich ein Erfolgsgeheimnis des Kaffee-Reportes ist, dass er sehr nüchtern in Anführungszeichen daherkommt. Also nüchtern nicht in der Aufbereitung, die ist schon auch bunt und farbenfroh, aber eben in der Werblichkeit und im Marketing wieder sehr stark zurücktreten und wirklich die Fakten und die Zahlen sprechen lassen und die eben anbieten und damit wiederum aber natürlich im Gegenzug Tchibo als Qualitäts-Kaffee-Hersteller, Anbieter als Marke stärken und deswegen das, glaube ich, auch für uns dann ein totales Win-Produkt geworden ist.
Habt ihr so ein paar Kernerkenntnisse aus dem aktuellen Report für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für uns?
Sehr gerne. Also es ist so, das habt ihr ja vorhin am Einstieg auch schon einmal gesagt, dass es wirklich faszinierend ist zu sehen, dass der Kaffeekonsum in Deutschland nach wie vor stabil hoch ist. Der liegt bei 3,2 Tassen, wie ihr vorhin schon gesagt habt. Die Männer trinken ein Ticken mehr als die Frauen. Es ist gar nicht so viel, ich glaube 0,2 Tassen sind es dann pro Tag. Und insgesamt liegen wir, ich glaube, bei rund 161 oder 160 Litern pro Jahr, die der Deutsche konsumiert. Und der Deutsche ist nach wie vor eigentlich nicht bereit, auf den Kaffeekonsum zu verzichten. Denn wir haben auch gefragt, wie sieht es denn irgendwie aus, wenn der Kaffee alle wäre, was würdest du dann trinken? Und da sagen auch eine wirklich überwältigende Zahl, dass sie natürlich ausweichen könnten, aber eigentlich nicht so gerne ausweichen möchten. Und damit tatsächlich 2/3, also 67% der Deutschen sagen, ein Leben ohne Kaffee ist für mich schlichtweg unvorstellbar. Und da liegen die Frauen sogar noch ein Ticken über den Männern, nämlich mit 72% im Vergleich zu 62% der Männer.
Witzig. Könnte ich jetzt auch bei mir komplett bestätigen, diese Erkenntnisse. Aber das Lustige ist ja eigentlich daran, dass Kaffee auch kein Getränk ist, was man eigentlich trinkt zum Durstlöschen. Das ist ja bei manchen Getränken so, also der vorrangige Grund. Und gerade das ist es beim Kaffee halt nicht, was vermutlich dann auch mit die Begründung ist, warum es mittlerweile so ein Lifestyle-Produkt ist, weil man damit vielleicht irgendwie so seine Morgenroutine verbindet oder nach dem Essen sich noch mal kurz 5 Minuten Ruhe gönnt oder was auch immer.
Ja, da habe ich auch die passenden Zahlen natürlich für euch dabei. Also der Duft von frischem Kaffee löst bei 61% der Deutschen Vorfreude auf Kaffee aus. Eine wohlige Stimmung, sagen 56%. Ein Stück zu Hause, immerhin noch ein Drittel. Für 25%, also jeden vierten ist es Energie und auch super interessant, für 51% sagen, es ist die Entspannung. Und das Zweite, was du eben angesprochen hast, ist, was bedeutet denn eigentlich die erste Tasse Kaffee am Tag für sie, also der Moment, wenn man eigentlich Kaffee trinkt. Und da sind es knapp 60%, die sagen, das ist der Startschuss für mich in den Tag. 32% sagen, es ist die Ruhe vor dem Tagessturm. Also der eine ist ein bisschen aktiver, der nächste sagt, ich möchte mir nochmal einen Moment irgendwie Zeit nehmen. 27% sagen, es ist auch die Zeit nur für mich, da möchte ich nochmal ungestört sein. Und immerhin 24% sagen, das ist ein kleiner Luxus für mich.
Dieser Report hat natürlich auch für euch als Unternehmen sehr viele Ansatzpunkte. Also zum einen natürlich für eure Kommunikation, aber da sind ja auch Ergebnisse drin, die euch als Unternehmen helfen, weil sie bestätigen, dass vielleicht der Konsum steigt oder schwächer wird und ihr damit auch vielleicht gewisse Entwicklungen, die ihr in euren Umsatzzahlen seht, was auch immer, belegen oder auch nicht. Habt ihr vielleicht ein, zwei Beispiele, wo ihr sagt, okay, das sind wirklich Dinge, da hat uns unser eigener Report drauf aufmerksam gemacht und wir haben diese Ergebnisse genutzt und im Unternehmen in irgendeiner Form umgesetzt?
Also ich glaube, das, was für uns auf jeden Fall wichtig ist zu sehen, und das, da passt es auch wieder sehr schön mit der Nachhaltigkeit zusammen, dass das Produkt Kaffee eine veränderte Wahrnehmung gerade erlebt. Und das haben wir ja alle auch irgendwie gefühlt in den letzten, ich sag mal, 1,5, 2 Jahren gemerkt. Kaffee ist schon teurer geworden. Die Zeiten, in denen Kaffee wirklich, ich sag mal, so billig war und man irgendwie einen Pfund Kaffee für 3,33 Euro so gefühlt fast hinterhergeworfen bekommen hat, die sind halt wirklich vorbei. Und auch das ist eine Zahl, die wir jetzt schon seit 2, 3 Jahren immer wieder abfragen und uns anschauen, also was sind die Deutschen eigentlich bereit für ein Kilo Kaffee zu bezahlen? Und da hat es tatsächlich jetzt in diesem Jahr eine Veränderung gegeben, die uns auch fast ein bisschen überrascht hat und gleichzeitig auch, ja, ich finde, fast so ein bisschen positiv hat stimmen lassen, denn die Bereitschaft, etwas Geld für Kaffee auszugeben, ist eher gestiegen. Das heißt, Kaffee erfährt, und das passt uns aus diesem nachhaltigen Gesichtspunkt irgendwie auch richtig gut in die Arbeit hinein. Kaffee erfährt eine Wertschätzung, dass es eben nichts ist, was man einfach so wegkonsumieren kann. Und Sandra und ich, die auch beide eben auch schon beim Ursprung unterwegs waren, wenn man einmal gesehen hat, wie Kaffee angebaut wird, wie Kaffee aufbereitet wird, wie der von Hand gepflückt wird in großen Teilen im Kaffeegürtel, mit Ausnahme von Brasilien sicherlich, dann weiß man eben schon, dass Kaffee in gewisser Weise schon auch ein kleiner Luxus ist. Und das gibt jetzt eben auch der Kaffee-Report bekannt, neben dem etwas leicht gestiegenen Bereitschaft für einen höheren Preis, den man zahlen kann. Und da spielt natürlich auch die Inflation mit rein, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber dass Kaffee eben schon auch so ein bisschen zu einem kleinen Luxus geworden ist für die Kaffeetrinker und Kaffeetrinkerinnen. Und gleichzeitig sie aber auch sagen, es ist mir das wert. Ich möchte darauf nicht verzichten. Und ich finde, das ist nach vorne raus gesehen eigentlich eine schöne Perspektive. Wenn wir das weiter schaffen, eben den Wert des Kaffees so rüberzubringen, dass das ein tolles Produkt ist und dass man den genießen darf und dass da eben wirklich ganz viel Kaffeeliebe und aber auch Kaffeearbeit drin steckt und nicht einfach die Bohnen nur so da sind, weil die sind nicht einfach so da, sondern die haben wirklich eine richtig lange Reise hinter sich. Die haben viele Stationen durchlaufen, die sind durch viele Hände gegangen und ich glaube, dass das viele natürlich gar nicht so betrachten und wie gesagt, auch wie vorhin, es ist auch okay zu sagen, ich möchte einfach nur meinen Kaffee trinken, aber das ist schon auch so ein bisschen unsere Aufgabe und unsere Leidenschaft, das rüberzubringen, was das doch für ein komplexes Produkt ist. Genau, da spielt der Kaffee-Report natürlich eine wichtige Rolle.
So, jetzt kommen wir jetzt langsam zum Ende unserer Podcast-Folge und am Ende unseres Podcasts stellen wir ja sehr gerne auch unsere Game-Changer-Frage. Die lautet, gibt es ein Tool, ein Erlebnis, ein Produkt, vielleicht auch einen Menschen oder eine Begegnung oder auch eine Methodik, die das für euch vielleicht in letzter Zeit oder auch schon etwas länger her in eurem Alltag oder Berufsleben ein Gamechanger war? Jetzt gucke ich Sandra an und frage mich, ob Sandra vielleicht zuerst antworten möchte.
Ja, ist aber keine leichte Frage. Ehrlich gesagt war es für mich eher ein Gamechanger, in die Unternehmenskommunikation zu wechseln, weil ich einfach überraschend fand, dass man sich so viel mehr mit den Themen auseinandersetzen kann, mehr in die Tiefe gehen kann und darüber dann eben jahrelang immer mehr erfahren und darüber kommunizieren kann, als man es jetzt im damals schon schnelllebigen Journalismus getan hat. Und obwohl mein Herz für den Journalismus wahnsinnig schlägt und ich ja auch sehr betrübt bin, wie sich das gerade so entwickelt, war es für mich dann doch ein Gamechanger, sozusagen auf dieser Unternehmensseite sozusagen gut in die Themen einzutauchen und eben die auch weitervermitteln zu können.
Das ist auch ein schöner Gamechanger und ein Kompliment für unsere Branche. Carina.
Genau, ich bin im Vergleich zu Sandra ja ein reines PR-Gewächs, muss man fast sagen. Insofern habe ich den Journalismus nur in meinen ganz frühen Schulzeiten eigentlich kennengelernt und zu Beginn des Studiums und dann recht schnell auf PR umgeschwenkt. Bin da glücklich geblieben, auch in der Wirtschaftskommunikation. Ich habe eben bei Methodik einmal kurz geschmunzelt, weil sicherlich eine Methodik, die mir sehr geholfen hat und immer wieder hilft, ist, dass ich mir tatsächlich so einen ganz kleinen Zettel mit zwei süßen Chibo-Washi-Tapes an meinen Bildschirm geklebt habe und da steht drauf, wichtig, wäre schön und weglassen. Und ich bin inzwischen eigentlich nur noch bei wichtig und manchmal bei wäre schön und alles andere lasse ich weg. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, so bahnbrechend ist das nicht, aber wenn man sich unseren Job anguckt, der unglaublich trubelig ist, wo so viele Anfragen reinkommen, das ist also wirklich ein unablässiger Strom an E-Mails, an Informationen, an Anfragen, an Wünschen, an Beratungsbedarf im Haus, dann hilft mir das immer wieder eben auch zu priorisieren und klar zu sagen, was ist jetzt wirklich wichtig und die wichtigen Dinge, die wollen wir richtig gut machen und dann machen wir ein paar Sachen, die auch wirklich schön sind und bei allem anderen bin ich viel radikaler geworden und sage, das lassen wir alles weg, damit wir genug Zeit haben, auch im Haus diese Vernetzung voranzutreiben und immer am Puls dann der Zeit sind in dieser Schnittstellenfunktion, die wir ja innehaben.
Vielleicht nehmen wir es auch mal mit, Janina, was meinst du?
Ich habe es mir gerade schon notiert, das mache ich. Das ist mein Mitbringsel
für heute.
Diesen Podcast, das wird direkt umgesetzt.
Sehr gut.
Auch ein Gamechanger für uns heute.
Also ich habe noch ganz viele andere Dinge, die ich natürlich mitnehme, aber das wird nachher an meinem Rechner angebracht.
Sehr schön.
Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ja, Sandra, Carina, nun sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Vielen lieben Dank, dass ihr euch heute auch die Zeit genommen habt, mit uns in unserem Podcast zu sprechen. Ich glaube, ihr habt uns noch mal ganz gut gezeigt, dass es hinter einer Tasse Kaffee sehr, sehr viel mehr gibt, dass man bedenken muss, dass man vielleicht auch dann mitnehmen muss, wenn man den Schluck genießt, dass es viel mehr ist als nur ein Heißgetränk, nämlich echte Verantwortung, echte Leidenschaft und auch echte Kommunikationsarbeit. Wenn ihr nach dieser Folge jetzt auch neugierig geworden seid auf mehr Kaffee-Content von Chibo, hört doch mal in den Podcast 5 Tassen täglich rein. Den werden wir dann, so wie den aktuellen Kaffee-Report, auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts mehr zu sagen, außer Tschüss von meiner Seite.
Tschüss, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Danke, tschüss. Das war er, der Podcast der dpa-Tochter News Aktuell. Herzlichen Dank fürs Zuhören. News Aktuell ist seit über 35 Jahren Partner für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in Deutschland mit den passenden Tools für den gesamten Kommunikationskreislauf. Alle Infos und Produkte findet ihr online unter newsaktuell.de.